Willkommen bei unserer neuen Folge im Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. In der Moderation sind heute Luisa und Hallo. Ich, Kaya. Als Gästinnen sind heute auf der virtuellen Couch Dr. Katharina Husemann vom King's College London und Stefanie Diemand von der FAZ. Wir freuen uns, dass ihr heute hier seid, um mit uns über das weite Feld des Esoterikmarkts zu sprechen.
Hallo.
Hallo.
Zu Beginn unserer Podcast-Reihe, da stellen wir immer eine Frage, um ein bisschen euch kennenzulernen und ein bisschen kreativ werden zu können. Und zwar ist diese Frage, was ihr mit dem Begriff Zebra verbindet, ob ihr da vielleicht auch einen Gegenstand habt oder ob euch da irgendein passendes Bild dazu einfällt. Wer mag denn von euch anfangen?
Also ich habe auf jeden Fall bei mir zu Hause eine Pflanze, die heißt Zebra-Ampelkraut. Die ist jetzt zwar nicht schwarz-weiß gestreift, aber hat auch so lila-grüne Streifen. Und da denke ich eigentlich immer direkt dran, wenn ich an Zebra denke. Ich habe tatsächlich auch einen Pulli in dem gleichen Farbmuster.
Auch heute an, ne?
Ja, das ist, was ich damit assoziiere. Nee, heute nicht an.
Also ich denke, ich habe jetzt nicht an irgendeinen Gegenstand gedacht, sondern wirklich einfach an das Tier. Und einfach, wenn ich Zebras sehe, denke ich, wie unglaublich die Natur ist, dass dass solche wunderschönen Tiere dabei herauskommen. Das ist das, wo ich als erstes dran denken würde.
Ja, wir finden es auch ganz praktisch, dass es sozusagen der Name unserer Beratungsstelle ist, weil man damit dann doch auch einiges so verbinden kann oder das einfach auch ein sehr schönes Tier ist, wenn man daran denkt. Und so mit diesen schwarzen und weißen Streifen passt es auch ganz gut ja zu dem, was wir hier in der Beratungsstelle machen, dass wir eben versuchen, ja, nochmal genauer hinzuschauen, was es denn vielleicht noch gibt, außer diese schwarzen und weißen Muster. Eben vielleicht ein ganz wunderschönes Tier dahinter steckt. Wollt ihr euch denn auch nochmal persönlich vorstellen, dass wir einfach nochmal ein bisschen hören, was ihr beruflich macht, vielleicht auch in welchem Bereich ihr euch spezialisiert habt, was da vielleicht gerade auch aktuelle Projekte sind, woran ihr da arbeitet?
Ich bin Stefanie Diemand, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ich bin hier eigentlich zuständig für Themen wie Handel, Konsum und Arbeit, also gar nicht speziell irgendwie über den Esoterikmarkt. Aber das Interessante eigentlich bei meiner Arbeit ist, dass ich immer wieder auf diesen Bereich der Spiritualität und der Esoterik komme, weil es einfach so ein Alltagsphänomen geworden ist und ich dann doch immer wieder in meiner täglichen Arbeit auf dieses Phänomen stoße.
Mhm. Ja, spannend. Schauen wir uns nachher gleich mal genauer an.
Ja, und ich bin Dr. Katharina Husemann und ich arbeite am King's College. Ich bin hier im Marketing Department und ich bin Konsumforscherin und im Großen und Ganzen dreht sich meine Forschung um Konsum, Konsumverhalten und Trends in unserer Konsumgesellschaft. Und ja, ein Phänomen, was ich mir da angeguckt habe, dreht sich eben um Spiritualität, Markt und Konsum. Und im Speziellen habe ich den Jakobsweg studiert. Also ich habe mir angeguckt, warum der Jakobsweg, also in einer Zeit, wo im Prinzip Leute sich eigentlich mehr und mehr von institutioneller Kirche entfernen, warum der Jakobsweg, also diese katholische Tradition des Pilgerns, warum das was ist, was Menschen im Moment wieder in unserer heutigen Zeit interessant finden.
Mhm. Also dann haben wir hier tatsächlich zwei richtige Expertinnen.
Bevor wir jetzt inhaltlich nochmal weitergehen, wäre es vielleicht ganz interessant, mal zu wissen, was ihr unter dem Begriff Esoterik oder Esoterikmarkt versteht.
Also ich habe mich wirklich mit dem Thema Spiritualität befasst und ich weiß, dass Spiritualität und Esoterik manchmal auch synonym verwendet werden. Ich habe mich aber, wie gesagt, in meiner Forschung nicht explizit mit dem Begriff von Esoterik beschäftigt, sondern wirklich mit Spiritualität. Und ich habe damals eine Definition gewählt von Cale. Und die lese ich jetzt auf Englisch vor und dann werde ich das ein bisschen weiter erklären. Also Cale hat damals Spiritualität als the engagement to explore, to deeply and meaningfully connect to one's inner self, to the known world and beyond beschrieben. Und diese Definition hat ein paar wesentliche Bestandteile. Also es geht einmal um das innere Selbst, also als Mittelpunkt oder Ausgangspunkt unserer Gedanken und Gefühle. Dann geht es um die Suche nach Sinn im Leben. Es geht aber auch um dieses Gefühl nach Verbindung oder Wiederverbindung zu etwas, das über das Alltägliche, Mundäne oder auch vielleicht sogar Materielle hinausgeht. Und das kann also eine tiefe Verbindung sein, entweder zu sich selbst oder zu etwas Externem, also wie einer höheren Kraft oder einer höheren Macht. Also so in diesem Feld von der Definition von Spiritualität hat sich meine Forschung bewegt.
Und könnte man jetzt sagen, dass es da irgendwie einen Überbau gibt? Also was glaubt denn jemand, wenn er oder sie esoterisch ist?
Also ich glaube, in meiner Forschung habe ich mich gar nicht unbedingt mit dann Glaube oder sowas befasst, sondern eher so mit einer Erfahrung. Also wie empfinden Menschen Spiritualität? Und wie gesagt, also dieser Überbegriff für mich ist eigentlich Sinnsuche und Verbindung oder Wiederverbindung zu etwas.
Okay, danke. Das klingt ja jetzt auch erstmal so ein bisschen, wenn es um das Innere und so geht, erstmal so, dass das nicht wirklich wissenschaftlich vielleicht manchmal ist. Und manchmal hört man ja so Esoterik, so der Gegenspieler zur Wissenschaft. Was würdest du dazu sagen? Kann man das vereinen oder ist das was, was sich widerspricht?
Das ist eine gute Frage. Ja, also in meiner Forschung geht es ja also wirklich darum, also wie Menschen etwas empfinden und erleben. Und diese Lived Experience, die kann man schon beschreiben. Also in dem Sinne gibt es da Widersprüche, aber ich denke auch Zusammenhänge.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Du hattest es am Anfang schon angeschnitten, Katharina, dass sich Menschen vielleicht der Kirche eher mehr abwenden heutzutage, aber dann auch immer wieder andere Dinge in Vordergrund treten, wie eben, dass viele Menschen zum Beispiel auf den Jakobsweg gehen zum Pilgern. Wie lässt sich das erklären?
Ich denke, ein Argument, was da ganz interessant ist, ist das Argument, dass der Markt, also gut, ich habe mich jetzt mit Pilgern beschäftigt, aber wir sehen ja auch generell, also den, was ich nenne, den spirituellen Supermarkt, also dass man zum Yoga gehen kann, in Meditationszentren gehen kann, das ist also eine Klangschale, also dieser Markt ist sehr riesig geworden, ich glaube, darüber unterhalten wir uns ja auch später nochmal. Und der Markt als Institution ist einfach sehr flexibel und sehr agil. Und Roof hat ein Argument Anfang der 2000er schön herausgearbeitet. Also er hat sich die Babyboomer-Generation in den USA angeguckt und hat da bestimmte Dynamiken festgestellt. Und er hat das Argument gemacht, dass sich also diese religiöse Landschaft immer mehr verändert, dass sie einfach viel pluralistischer und individueller wird. Also die Leute, die suchen sich immer mehr heraus, also verschiedene Ressourcen, vielleicht aus verschiedenen Glaubensrichtungen, einfach was für sie am besten passt. Und das ist also eine Bewegung weg von institutionalisierter, strikt organisierter Religion hin zu einer mehr personalisierten, zu mehr personalisierten religiösen und spirituellen Interessen. Es ist eine Bewegung weg von Autorität der Kirche hin zu einem mehr freiheitlichen Gedanken vielleicht. Und Menschen haben immer mehr den Wunsch, sich eine eigene Version von Religion und Spiritualität zusammenzustellen. Und wir nennen das in der Literatur Pick and Choose. Also es gibt da so einen Pick and Choose-Ansatz, in dem sich genau, also die Leute aus verschiedenen Religionen und spirituellen Bewegungen Ressourcen heraussuchen, die gerade in dem Moment für sie funktionieren. Und der Markt kann da einfach ganz schnell reagieren und solche Produkte und Services anbieten und vielleicht schneller reagieren als die Kirche als Institution.
Und da kommt wahrscheinlich eben neben der Individualisierung eben auch noch die Globalisierung mit ins Spiel, dass man einfach auch nochmal viel mehr Möglichkeiten heutzutage auch kennenlernt und vielleicht dann auch sich noch für andere Dinge mit interessiert.
Ja, absolut. Und nicht nur Globalisierung und damit natürlich dann auch Technologie. Ne? Also wenn man jetzt verschiedene Interessen hat, man kann ja einfach schnell online gehen und auch nachgucken, was es da so gibt, was es auch für Gruppierungen gibt, was es für Angebote gibt. Und genau, das hat diese Idee von ja, Pick and Choose und Individualisierung von Spiritualität und Religion nochmal herangetrieben oder vorangetrieben.
Jetzt würde ich sagen, jetzt hatten wir ja auch schon ein paar Mal so den Begriff Esoterikmarkt und so, und jetzt, glaube ich, würde uns auf jeden Fall auch mal interessieren, was es da so für Produkte eigentlich gibt. Und Stefanie, wollte ich dich mal fragen, ob du dazu uns ein bisschen was erzählen kannst?
Was für Produkte es genau auf dem Esoterikmarkt gibt? Ja, es gibt eigentlich eine Vielzahl an Produkten. Also wir haben ja, wenn wir über den Esoterikmarkt sprechen, das hat Katharina ja auch schon angedeutet, dieser Markt ist unheimlich gewachsen. Wir kennen keine ganz genauen Kennzahlen. Also es wird oft von einer Umsatzzahl von 20 bis 25 Milliarden Euro geschätzter Umsatz gesprochen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann kann man sich schon vorstellen, dass es da ganz viele unterschiedliche Anbieter gibt, also ganz klassische Anbieter, irgendwie ein Unternehmen, das nur Tarotkarten verkauft, aber eben auch kommerzielle Anbieter. Also wer heute in ein Ladengeschäft geht, findet da schon irgendwelche T-Shirts mit Sternzeichen drauf. Wer sich einen Sportkurs sucht, findet viele Yoga-Anbieter. Also diese ganzen Produkte finden wir eigentlich in allen Bereichen des Unternehmertums und in allen Facetten.
Manchmal fällt einem das, finde ich, auch auf, wenn man einkaufen geht oder so, dass da dann das einem doch erstmal gar nicht so auffällt, aber dass es da doch relativ viele Sachen gibt, die da irgendwie Verbindungen haben, irgendwie irgendwelche Steine oder Wasserflaschen oder so mit Kristallen drinnen, die einem angezeigt werden.
Ja, genau. Also es ist auch nicht so, dass man wird jetzt auch nicht sofort zum Esoteriker, nur weil man sich sozusagen so ein spirituell, esoterisch angehauchtes Produkt kauft. Ich persönlich merke das immer mal wieder, wenn ich mir Schmuck kaufe. Ich denke jetzt gerade an Schmuck, weil ich letztens bei einem Juwelier war, dass man da ganz häufig auch zum Beispiel Schmuck findet mit Kristallen, die irgendeiner Wirkung zugeschrieben wird. Und es sind dann aber nicht die Juweliere, wo das irgendwie groß im Schaufenster dafür geworben wird, sondern es sind ganz normale Ladengeschäfte und man kommt da zum Teil gar nicht mehr drum rum. Und ich finde, wo das, glaube ich, am meisten uns auffallen kann, ist auch im Supermarkt, sei es in einem Bioladen zum Beispiel. Das ist irgendwie den Yogi-Tee, den kennt ja, glaube ich, jeder. Und ich glaube, solche Produkte, die haben wir auch einfach, weil sie uns gut schmecken und nicht, wir sind jetzt vielleicht nicht die Käufer, die es konsumieren, weil wir daran glauben. Aber es gibt eben durchaus auch Mondwasser oder anthroposophische Produkte, die alle irgendwie auch spirituell eigentlich, ich sag mal, aufgeheizt sind. Also wir können wirklich in jedem, immer wenn wir eigentlich eine Konsumerfahrung haben, relativ schnell auch Produkte finden, die irgendwie noch mehr als nur den reinen Nutzen, sondern auch den spirituellen Nutzen verkaufen wollen.
Wir haben jetzt schon viel darüber erfahren, was es aktuell für Produkte gibt auf dem Esoterikmarkt. Und wir würden auch gerne noch einen Blick in die Zukunft wagen. Was glaubst du, wird sich denn da noch entwickeln?
Ja, ist natürlich so ein bisschen passend zum Thema, so ein Blick in die Glaskugel. aber ich glaube, was wir halt heute schon merken, ist, dass natürlich auch Esoterik immer digitaler wird. Also ich finde, das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Esoterik und spirituelles Angebot findet auf jedem Kanal statt. Also in jedem Social-Media-Kanal, im Internet etc. Und ich glaube, so wie sozusagen unsere Welt sich weiterentwickelt und wir uns als Konsumenten auch weiterentwickeln, wird sich auch der esoterische Markt weiterentwickeln. Also ich glaube, dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, das wird, wenn wir jetzt zum Beispiel, das finde ich so einen ganz interessanten Gedanken, Zuckerberg, der immer vom Metaverse spricht, also das Metaverse als das Internet, das sozusagen, das nächste Internet 2.0, also eine virtuelle Welt, in der wir sozusagen vernetzt leben, in der die analoge und die digitale Welt sich miteinander vermischt, dann bin ich mir 100% sicher, dass solange dieser Markt da ist und solange Unternehmen Geld machen können mit esoterischen Produkten, überall stattfinden wird und dann eben auch in so einer Welt, in die noch digitaler ist, die noch stärker sozusagen in unser Leben eingreift. Und ich persönlich kann mir dann zum Beispiel vorstellen, dass man dann nicht nur bei der, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber dass man nicht zur Wahrsagerin, da macht man nicht mal den Fernseher an oder ruft sozusagen am Telefon, ne, diese Produktnummer an, sondern ist man dann digital dabei. So, und dann sitzt man der eben digital gegenüber. Und ich glaube, das wird sozusagen, die Esoterik wird sich so weiterentwickeln, wie sich eben auch unser Angebot auf dem kommerziellen Markt weiterentwickeln wird.
Ja, und da gibt es auch schon so ein paar Ansätze von beispielsweise Livestreams aus irgendwelchen Tempeln oder Virtual Reality Yoga Sessions. Also da sind wir schon relativ nah auch dran an dieser Zukunft.
Total. Und ich glaube, es gibt auch noch viele Sachen, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Du hast es schon gesagt, diese Livestreams zum Beispiel, wir sind heute ja schon so nicht mehr an dem Ort gebunden. Ne? Also du kannst dir einen Guru, der, ich weiß nicht, in Indonesien sitzt, den kannst du live verfolgen und der kann dich tatsächlich auch direkt ansprechen, wenn er möchte. Wir treffen uns hier ja jetzt auch digital, obwohl wir an unterschiedlichen Orten sind. Also das ist heute schon möglich und ich glaube, das wird eigentlich noch zunehmen.
Du hattest das ja jetzt gerade auch schon so unterschieden mit Menschen, die das kaufen, irgendwie weil zum Beispiel der Tee gut schmeckt oder weil vielleicht auch bei einer Kette jetzt der Kristall irgendwie eine schöne Farbe hat oder weil man den schön findet. Und auf der anderen Seite auch die KonsumentInnen dann. Da wollte ich noch fragen, gibt es da denn Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Also kann man jetzt sagen, da werden eher Frauen angesprochen oder eher Männer?
Also das ist ganz interessant, weil man tendenziell, wenn man jetzt so nach Umfrageergebnissen geht, glauben wir heute, dass es eher Frauen sind, die die Produkte kaufen. Es ist aber schon so, dass gerade während der Pandemie, da gab es irgendwann mal eine Umfrage vom Magazin Wired, dass eben auch Männer immer mehr dazu neigen, sich sozusagen dieser Sinnsuche auch hinzugeben. Das liegt auch einfach daran, dass durch die Pandemie Menschen einsamer waren, die Welt erschien uns irgendwie noch komplizierter als sonst und dann waren wir eigentlich alle relativ anfällig für eben esoterische oder spirituelle Angebote. Also ich würde sagen, tendenziell neigen Frauen eher dazu und man merkt es auch. Also klar, jetzt will ich kein Klischee aufmachen, aber zum Juwelier oder die Naturkosmetik, das spricht natürlich eher erstmal die Frauen an. Es wird auch eher um die Frauen geworben. Ich würde aber nicht sagen, dass es nur die Frauen sind. Das ist überhaupt nicht so. Man findet heute auch schon extra Angebote für Männer. Da wisst ihr vielleicht sogar deutlich mehr. Im Coaching-Bereich zum Beispiel gibt es extra Angebote, die ganz gezielt auf die jeweiligen Geschlechter fokussiert sind.
Du hattest gerade auch schon mit angesprochen, die Frage ist auch an euch beide jetzt gerichtet. Also auf welche Themen unserer heutigen modernen Gesellschaft bietet denn der Esoterikmarkt eine Antwort oder zumindest ein Angebot drauf? Ist gerade schon ein bisschen das Thema mit Corona angeklungen.
Also ich persönlich, das ist jetzt aus meiner Warte, ich habe das Gefühl, und wir haben da ja am Anfang auch noch mal so ein bisschen drüber gesprochen, warum Menschen vielleicht auch von der Religion weggehen, aber sich eben hinwenden zur Spiritualität. Ich habe das Gefühl, die Welt, in der wir leben, und wir merken das durch die Pandemie, wir merken das durch den Ukraine-Krieg, wir merken es durch die Konflikte im Iran, auf uns kommen sehr viele Nachrichten zu. Und wir haben heute, im Gegensatz zu früher auch, wir leben in einer Welt, die medial ist. Wir kriegen diese Nachrichten eigentlich permanent auf den Bildschirmen. Uns erscheint die Welt kompliziert und sie ist auch kompliziert, was ja an sich auch gar nicht schlimm ist. Und dieser spirituelle Markt, der bietet eben eigentlich Lösungen in dieser komplexen Welt. Der vereinfacht unsere Welt auch. Der sagt dir, du kannst mit mir eigentlich deine innerste Dimension entdecken. Und ich glaube, das ist so das, wo man das Gefühl hat, die Religion hat vielleicht vielen Menschen, und das ist jetzt nicht nur das Christentum, ich rede von allen Weltreligionen, diese Antworten nicht bieten können oder nicht in dieser vereinfachten Form bieten können, anders als es eben der Esoterikmarkt kann. Katharina hat es ja genannt, dieses Pick and Choose, wo du dir selber deine Welt vereinfachen kannst.
Ja, ich glaube, das ist schön beschrieben. Und ich habe mir das angeguckt, ja, mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Also wir können das, also eine Hauptfrage, die wir uns immer stellen oder in meinem Forschungsbereich ist, was hat sich eigentlich gesellschaftlich verändert, dass dieser oder jene Trend im Moment zum Tragen kommt? Und genau diese Beispiele jetzt mit Pandemie und mit Krieg, also das ist, das zeigt eigentlich, dass wir im Moment in einer ständigen Unsicherheit leben. Also es geht um ständige Unsicherheit, um Beständigkeit, es geht auch um soziale Fragmentierung, Individualismus haben wir schon angesprochen und Schnelllebigkeit. Also so soziologische Ansätze, die also so eine Form von Gesellschaft beschreiben, zum Beispiel Ulrich Beck mit seiner Risikogesellschaft, Sigmund Baumann hat von Liquid Modernity gesprochen, also einer flüchtigen Moderne, und diese Metapher von Flüssigkeit oder Flüchtigkeit beschreibt eine Gesellschaft, die also ständig im Aufbruch ist, ständig im Wandel ist und ständig mobil ist. Hartmut Rosa, das ist, hat sich mit den Beschleunigung beschäftigt, also hat im Prinzip theoretisiert, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter beschleunigt, dass sich die Zeitstrukturen verändert haben. Genau, und das alles, also kann man dann, ist jetzt ganz weit gegriffen, aber deutet im Prinzip auf diese Unsicherheit und diese Unbeständigkeit hin. Und also in einem Artikel, den ich mit meiner Kollegin geschrieben habe, haben wir im Prinzip gesagt, dass es genau diese Bedingungen sind, die es immer schwieriger machen, diese bedeutsamen, sinnstiftenden Verbindungen oder Beziehungen, die also für uns diese Definition von Spiritualität auch widerspiegelt, also diese Beziehungen aufzubauen. Aber es sind auch genau diese Bedingungen, die einen ganz tiefen Wunsch nach diesen sinngebenden Verbindungen zum Vorschein bringt. Und das ist so ein bisschen, wie wir das theoretisiert haben.
Und ich glaube, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wenn man sich wirklich mit der Spiritualität oder dem Esoterik beschäftigt, dann gibt es eigentlich keine Zufälle mehr. Und ich glaube, diese Sicherheit, weil in dieser Welt, in der wir sind, die eben ökonomisch unsicher ist, wir haben viele wirtschaftliche Krisen, wo man vielleicht auch persönlich irgendwie eine Angsterfahrung hat, ist es, wünscht man sich auch so eine gewisse Regelmäßigkeit. Man möchte nicht, dass die Dinge zufällig passieren. Man möchte irgendwie diese Verantwortung für die eigenen Probleme weggeben und sie aber auch irgendwie, glaube ich, kontrollieren können.
Ja, und ist es dann auch tatsächlich was, Katharina, was sich dann so auch wissenschaftlich also zeigen lässt, dass gerade aktuell, wo die Krisen am Hochkochen sind, dass dann da auch nochmal der Esoterikmarkt einen Aufschwung erfährt?
Die Pandemie, glaube ich, hat den spirituellen Supermarkt, wie ich ihn ganz oft nenne, weiter angetrieben. Ich Canvas Aid, das ist eine Konsumforschungsagentur hier in London, die haben mich 2020, glaube ich, angeschrieben und die wollten damals einen Artikel zum Thema Spiritualität in der Krise schreiben, und die Canvas Aid Redaktion hat damals ganz interessante Statistiken zusammengestellt. Sie haben zum Beispiel gefunden, dass 75% der UK und US Bevölkerung zwischen 16 und 29 Jahren glauben, dass ihnen in dieser jetzigen Situation, also das war während Covid, Spiritualität in Bezug auf Achtsamkeit und Selbstfürsorge sehr gut tun. Wellness-Apps haben sich damals oder wurden damals vermehrt runtergeladen in der Pandemie. Auch Firmen haben darauf reagiert. Also Headspace hat zum Beispiel während der Pandemie erste TV-Ads gestartet. Snapchat hat damals Meditation mit ins Programm aufgenommen. Also das sind so ein paar Ideen, die damals die Agentur gefunden hat. Und also ich denke schon, dass es darauf hinweist, dass die Pandemie nochmal nach dem Wachstum dieses Marktes dazu beigetragen hat.
Ihr hattet ja jetzt schon ein paar Sachen auch schon gesagt, die jetzt sich vielleicht positiv auswirken können. Gerade, dass es so eine Sicherheit gibt, vielleicht auch, dass man irgendwie so einen Sinn, also dass man sich auf Sinnsuche begibt.
Na, also ihr habt ja jetzt auch gerade noch über sozusagen das Positive davon gesprochen. Mir persönlich ist es wichtig zu sagen, dass der Esoterikmarkt vieles verspricht. Und es ist auch kein Problem, wenn jemand ins Yoga geht oder sich eben so eine Flasche mit einem Kristall kauft. Aber dass man sich schon auch bewusst machen muss, dass das Versprechen sind, die in der Regel leere Versprechungen sind. Also ich würde immer vorsichtig sein, sowas sozusagen als positive Eigenschaften zu verstehen. Es ist kein Problem, wenn jetzt wir hier sitzen würden und wir würden meditieren, überhaupt kein Problem. Aber wenn wir das Gefühl haben, durch Konsum können wir uns, Katharina hat von Entschleunigungsoasen gesprochen, ne? Dann sind es Dinge, die, ja, die werden sozusagen, dafür bezahlt man Geld, ne? Also man muss in Esoterik-Max immer mit Konsum verbunden, ne? Aber am Ende des Tages sind das alles leere Versprechungen. Und das muss einem bewusst sein. Wir können uns nicht unser besseres Selbst kaufen. Wir können nicht eine höhere Dimension erfahren, indem wir uns irgendeinem Guru oder irgendeinem, ich weiß es nicht, einer Horoskop-App etc. hingeben. Und es muss einem sehr bewusst sein, dass das natürlich, klar, du kannst dir irgendwie eine Horoskop-Zeitschrift kaufen. Das ist okay. Aber es geht ganz schnell, diese Spirale, dass du eben nicht nur bei einem Horoskop bist, sondern dann bist du irgendwann beim Energiecoach oder du bist irgendwann bei jemand anderem, der dir was verspricht. Und dieses Versprechen wird am Ende des Tages nicht eingelöst. Und das finde ich wichtig, weil wir ganz schnell beim Esoterikmarkt, auch bei medizinischen Produkten zum Beispiel sind, die sagen, fühlst du dich irgendwie depressiv, fühlst du dich schlapp, fühlst du dich müde, dann kann ich dir helfen. Und dann wird's wirklich problematisch. Und deswegen würde ich da immer sozusagen vorsichtig sein. Ich würde auch abgrenzen zwischen Esoterik und Spiritualität. Aber man kann sich sein Glück in der Regel nicht erkaufen und auch sein Seelenheil.
Also was ich ja auch spannend finde, dass, also es gibt ja Produkte, die sind jetzt in Anführungszeichen, kann man schon auch sagen, die sind jetzt einfach harmlos, da kann man dran glauben oder man kann nicht dran glauben. Und eben wenn man dran glaubt, kann es ja auch sein, dass dann bestimmte Effekte auch eintreten, eben dadurch, dass man daran glaubt, so im Sinne von Placebo vielleicht auch. Und das ist ja auch toll, dass es so funktioniert und dass man die Möglichkeit auch hat. Aber ich finde es auch ganz wichtig, wie du es gerade auch betont hast, dass es eben auch seine Grenzen hat.
Also ein Beispiel, bei dem mir das eigentlich am klarsten oder was mir immer so am eindrücklichsten ist, weil es mir selber irgendwie in meinem Leben passiert ist, ist, dass ich habe unheimliche Rückenschmerzen eine Zeit lang gehabt und mein Physiotherapeut hat gesagt, geh ins Yoga-Studio, das kann dir helfen. Und es stimmt auch. Vieles, was du beim Physio machst, findest du im Yoga-Studio wieder. Und mir hat das sehr geholfen. Aber als ich diesen Kurs gemacht habe, war neben mir auch eine Frau, also wir alle haben unsere Motivation sozusagen kurz erklärt, warum wir hier sind, die hat gesagt, sie ist hier, weil sie aus dem Hamsterrad, in dem sie sich irgendwie gefühlt befindet in ihrem Leben, sich dadurch diese Yoga-Einheit irgendwie ja Erlösung erhofft. Und dann, das habe ich mir in dem Moment gedacht, dann kann es schon problematisch werden. Also da kann es dann schnell kippen. Weil ich glaube zum Beispiel bei dieser Frau, ich kann es natürlich, wir haben uns nicht länger unterhalten, aber wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist dir eigentlich zu viel und du hast sehr viel Stress und du kannst nicht mehr. Natürlich kannst du versuchen, mit Meditation und Yoga dir da irgendwie ja selber zu helfen. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann hilft eben nicht mehr das Yoga-Studio, sondern dann hilft die Psychotherapie. Ne? Und das finde ich das Wichtige, dass man dann da, geh ins Yoga-Studio, wenn es dir gut tut, wenn dich das entstresst, unbedingt. Aber wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist dir zu viel und du schlitterst in eine Depression, dann brauchst du professionelle Hilfe. Und dann hilft jegliche Esoterik, jegliche Spiritualität nämlich nicht mehr.
Finde ich auch echt einen wichtigen Aspekt, zu schauen, wobei es eigentlich helfen soll und das genau abzugrenzen, praktisch zwischen unterschiedlichen Effekten, die das dann haben kann auch.
Genau, und das ist eigentlich wie euer Name mit dem Zebra, es ist nicht schwarz-weiß, ne? Also es ist nicht alles, wir müssen nicht alles verteufeln, was wir konsumieren und was wir machen und irgendwie, ne? Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es wirklich um dein eigenes Leben geht, wenn du wirklich dich erschöpft fühlst und dann bekommst du so ein Versprechen, ne? Das dir meistens ja auch irgendwie sagt, hier findest du irgendwie Schutz, hier kriegst du ja eine Entspannung, hier kannst du irgendwie du selber sein und was es alles für Claims gibt, dann würde ich aufpassen, weil dann musst, also da vor allem, wo es ins medizinische Angebot geht, da würde ich echt 2 oder 3 Mal hinschauen, ob das wirklich die Lösung ist.
Ja, vielen Dank für deine Klarheit an dieser Stelle.
Ich würde ganz gerne diese Idee vom Hamsterrad nochmal aufgreifen, weil das ist, finde ich, ganz interessant, was Stefanie gerade gesagt hat. Und das passt auch zu der Forschung, die ich auf dem Jakobsweg gemacht habe. Also ich habe mir auf dem Jakobsweg im Prinzip angeguckt, ja, warum Leute das im Moment wieder interessant finden, warum das ein Phänomen ist, was wir sehen, was sehr populär ist, im Hinblick auf der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Und was ich mir dort angeguckt habe, ist das Thema Entschleunigung. Also auf dem Jakobsweg haben viele der Pilger, die ich da interviewt habe, haben gesagt, naja, das ist hier, die Zeit ist hier anders. Also die Zeit vergeht anders. Wir haben viel mehr Zeit. Ich habe das Gefühl, dass wir aus diesem Hamsterrad, aus unserem schnelllebigen Leben von zu Hause, dass wir da rauskommen, dass wir hier auf einmal das Gefühl haben, wir können wieder nachdenken über uns, über unser Leben. Also das waren so ganz typische Ausschnitte aus den Interviews, die ich da mit den Pilgern gemacht habe. Und ich glaube, was man hier sieht, dass dass Spiritualität auch was mit dem Gefühl von Entschleunigung zu tun hat. Also ich glaube, vielleicht ein Erklärungsansatz, warum der spirituelle Markt, aber auch der Jakobsweg im Moment, warum das so populär ist, ist vielleicht diese Sehnsucht nach Entschleunigung in einer sehr beschleunigten, schnelllebigen Gesellschaft. Und das passt ganz schön zu dem, was Stefanie über das Hamsterrad gesagt hat.
Mich würde ja mal interessieren, du bist doch den Jakobsweg auch mitgelaufen, oder?
Mhm.
Ja. Wie hast du das sozusagen empfunden? Also hast du da selber auch Erfahrungen dann gemacht? Also hattest du auch so das Gefühl, jetzt, das gibt dir Ruhe und es nimmt dich mal raus? Natürlich, du warst in einer speziellen Situation, weil du hast nebenbei auch geforscht. Aber das hat mich mal einfach interessiert.
Ja, das ist gut. Also es ist die Forschungsmethode, die wir hier benutzen, das ist also eine ethnografische Studie und das heißt dann auch wirklich also mitmachen und dann abends schreibt man dann Forschungstagebücher, also Field Notes und beschreibt, wie man den Tag auch selber empfunden hat. Und ich glaube, ich habe es vielleicht weniger, dieses Gefühl von Entschleunigung hatte ich vielleicht weniger als die Pilger, mit denen ich gesprochen habe. Aber genau deswegen, weil ich auch zum Teil einen Job hatte. Also ich musste eben auch Interviewtermine einhalten und kam nicht so ganz aus diesem Hamsterrad heraus, ne? Also ich habe ja weiter in meiner Forschung gedacht. Aber was ich zum Beispiel interessant fand, war, ich habe diese drei Formen von Entschleunigung. Da geht es um eine körperliche Entschleunigung, eine technologische und eine episodische. Also das war schon da. Also dieses Gefühl zum Beispiel, ich habe mich wesentlich weniger meine E-Mails gecheckt oder mich mit meinem Telefon beschäftigt. Also ich habe weniger Technologie benutzt und das ist schon interessant. Dann gewinnt man schon einen gewissen Abstand zur schnelllebigen Alltagswelt. Ich bin natürlich auch gelaufen und dieses Laufen ist dann körperlich schon entschleunigend. Ich kann mich daran erinnern, als ich dann den Bus zum Flughafen genommen habe, als ich in Santiago angekommen bin, das war schon ein komisches Gefühl. Also auf einmal ist der Bus sehr, sehr schnell gefahren und das war so eine Empfindung, die ich in der Form vorher wahrscheinlich noch nicht hatte. Also von daher, meine Antwort auf deine Frage ist ja und nein.
Ja, ich finde, da merkt man auch irgendwie, dass das so wie so unterliegende Konzepte gibt, wie jetzt eben, dass man entschleunigen kann, irgendwie mal Zeit für sich hat und Ruhe und dass man da so ein bisschen über mehrere Wege irgendwie hinkommt. Einerseits gibt es vielleicht irgendwie Produkte, die das irgendwie besprechen, andererseits kommt man da aber auch vielleicht ohne Produkte irgendwie ran.
Ja, ich glaube, zum Beispiel, wenn es um den Jakobsweg geht, deswegen finde ich auch diese Forschung so total spannend. Ich bin den noch nie gelaufen. Ich würde den aber eigentlich gerne mal laufen, weil ich natürlich schon glaube, dass es ist ja auch nicht schlecht, sich auch mal rauszulösen aus dem Alltag, ne? Also du kannst, also ich finde das nicht, ich plane jetzt gerade schon meinen Urlaub in meinem Kopf, also dieses einen Weg zu gehen und sich jeden Tag zu bewegen und eben nicht immer die E-Mails zu checken, ist ja was ganz Tolles. Und trotzdem glaube ich natürlich, dass gerade wenn wir über den Esoterikmarkt sprechen und wir reden eben auch über einen Konsumenten, das ist natürlich auch nochmal es gibt wahrscheinlich ähnliche Mechanismen, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn du Geld bezahlst für etwas, für ein Angebot, ne? Also Es gibt ja viele Menschen, die gehen beispielsweise in den Wald und der Wald hat einen Erholungsfaktor, da muss man sich nichts vormachen. Menschen suchen die Natur und das ist alles nichts Schlechtes. Aber wenn es wirklich darum geht, dass es eben Unternehmen gibt, die etwas anbieten und wir bezahlen etwas für diese Ware, dann kommt halt schon auch immer noch mal ein anderer Faktor dazu. Und so wie es Katharina vorhin genannt hat, dieser Supermarkt der Spiritualität oder wo sich wirklich jeder sich seine Spiritualität, seine Esoterik, seine Glaubensvorstellung aussuchen kann, wo er aber auch immer was dafür bezahlt, weil er eben Konsument ist, als Konsument auch auf den Markt auftritt. Ich glaube schon, dass das nochmal ein Unterschied ist, wenn man was dafür bezahlt.
Ja, und ich finde es da an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass es eben darum geht, im Detail hinzuschauen, was nimmt man da gerade in Anspruch, wie viel Geld muss man dafür bezahlen, wird da auch vielleicht eine Abhängigkeit erzeugt, dass man immer mehr und mehr davon kaufen muss. Oder bin ich da auch frei, dann zu sagen, nee, das reicht jetzt auch so für mich und es passt so. Und an der Stelle eben auch, falls irgendjemand da auch nochmal den Wunsch hat, sich das nochmal gemeinsam genauer anzuschauen, dann darf man hier natürlich jederzeit anrufen und wir nehmen uns dann Zeit, die Situation eben im Detail anzuschauen.
Mich würde ja mal interessieren, weil ihr ja bei Zebra, ich hoffe es ist okay, dass ich Fragen stelle, mich würde mal interessieren, weil ihr ja bei Zebra selber eigentlich ja Menschen beratet. Habt ihr denn das Gefühl, dass dieser Esoterikmarkt, also jetzt mal sozusagen als Abgrenzung von Gruppierungen zum Beispiel oder irgendwie Energiecoaches, also wirklich diese Produkte zunehmen bei euch auch in der Beratung, also dass da Leute irgendwie euch anrufen und fragen, ist das und das sinnvoll?
Also man kann es ja relativ weit fassen, was man als Esoterik-Produkt bezeichnet. Und da ist ja letzten Endes auch so ein Coaching-Angebot oder ein Seminar kann ja auch ein Produkt des Esoterik-Markts sein. Und ich stelle fest, dass es jetzt weniger so ist, dass jetzt jemand anruft und fragt, hier nach diesem Stein oder nach dieser Flasche oder nach einem anderen Produkt, wie das konkret wirkt oder wirken kann, sondern mehr, dass es häufig doch nochmal mit Beziehungen zusammenhängt. Also, dass es irgendein Angebot gibt von einer Person und eine andere, die das annimmt und sich dann nochmal irgendwann vielleicht die Frage stellt, habe ich da vielleicht zu viel Geld ausgegeben?
Ja, das finde ich interessant, weil ich mich momentan viel mit diesen Coachings beschäftige und es gibt die ja in jeglichen Bereichen und gerade bei diesen esoterischen Angeboten, also es gibt beispielsweise ja Coachings, die sagen, zahl mal 20.000 und ich gebe dir finanzielle Freiheit und das geht ja von der Ansprache her, ist es ja eine ganz freundschaftliche Ansprache, also man versucht ja diese Leute wirklich ins Boot zu holen, indem man sagt, ich bin für dich da. Und ich will dir helfen und ich kann dir auch helfen. Und ich habe das Gefühl, da wird richtig versucht, auch bei Menschen, die sich vielleicht verloren fühlen auch, ne, auch was die eigene Beziehungen angeht, dazu was zu verknüpfen und auch zu sagen, du bist ein besonderer Mensch für mich. Aber es ist halt so trügerisch, weil es immer darum geht, auch am Ende Geld zu bezahlen für etwas.
Ja. Und tatsächlich haben wir zu diesem Thema, also zum Thema Coaching, auch schon eine separate Folge aufgenommen. Da kann man gerne auch mal reinhören. Wink, wink. Und da auch ist wieder derselbe Punkt, dass es gibt ja unterschiedliche Coaches und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Richtungen, wo man vielleicht auch einen Coach vielleicht mal in Anspruch nehmen möchte. Also es gibt auch Sportcoaches und da kann man auch nicht pauschal sagen, dass jetzt ein Coach schlecht ist, sondern es kommt dann auch wieder drauf an, was hat der für eine Qualifikation, was verspricht denn dieser Coach und was kann dieser Coach denn überhaupt auch halten an seinem Versprechen? Und ich finde auch wirklich diese Frage des Preises ist schon auch eine wichtige Frage, die man sich da auch immer kritisch anschauen kann.
Ja, sehr spannend.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute beide da wart als Gästinnen. Wir haben sehr viel dazugelernt und haben uns sehr gefreut über diesen Austausch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, danke für die Einladung.
Dankeschön.